8 Aarauerinnen erzählen ihre persönlichen Geschichten über Hausbesetzungen, Punkkonzerte oder Freiräumkämpfe. Was hat sie damals angetrieben und was ist aus ihren Utopien geworden? Das ist... Folge 3. Bunte Blöcke und Karnickel. Mit der Emma. Mitte der 1990er Jahre war Rassismus in der Schweiz ein grosses politisches Thema. Der Artikel 261 bis vom Strafgesetzbuch ist 1994 in Kraft getreten. Somit war es offiziell verboten, öffentlich Personen oder Gruppen wegen ihrer ja für solche Rasse, Ethnie oder Religion zu diskriminieren. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus und die GRA, also die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, haben zudem ihre Arbeit aufgenommen. Die Entwicklungen und die Debatte haben auch dazu geführt, dass sich auch Emma angefangen hat, politisch zu engagieren. Mit anderen Jugendlichen im Alter von 20 bis 25 Jahren hat sie damals die Gruppe Ratatouille gegründet. Als Gruppe haben sie 1995 an einer Projektwoche mit dem Namen «Jugend gegen Rassismus» teilgenommen. Engagement gegen Rassismus war in dieser Zeit aber absolut nötig, wie der Zusammenschnitt von den Ereignissen aus der damaligen Zeit zeigt.
»30.03.1992, Möhlin. An die Fassade der Asylunterkunft sprayen unbekannte Hakenkreuze sowie Sieg Heil und Tamilen raus. Kurz nach Mitternacht werfen sie Steine gegen das Gebäude, einer Unterkunft für Asylsuchende. 6.09.1992, Villmergen. An der Fassade eines teilweise von Ausländern bewohnten Personalhauses richtet ein Molotow-Cocktail Sachschaden an. 31.12.1990, Spreitenbach. Gegen 18 Uhr werfen zwei unbekannte Männer einen Brandsatz Richtung einer offenen Tür bei der Unterkunft für Asylsuchende.
Die Führung der Hamaskins nahm die Rechtsfront Olten RFO in ihrer Organisation auf.
22.07.1995, Olten, Solothurn. Die Rechtsfront Olten RFO veranstaltet eine Party an der Alten Aare in Winznau.
Bei der Kantonspolizei Solothurn ist die Rechtsfront Olten RFO ein Thema.
Vom Flugblatt erfahren haben, uns hat den immer wie mehr die deutsche Satz gestört, wo gesagt worden ist, linke Punks, Asylanten und sonstige Abschaum werden zum Anfeuern des Lagerfeuers verwendet.
19.08.1995, Schönenwerd, Solothurn. Eingeladen von den Schweizer Hammerskins treffen sich gegen 150 Rechtsextreme aus verschiedenen europäischen Ländern am Bahnhof Aarau. Im solothurnischen Schönenwerd sperren sie eigenmächtig ein öffentliches Gelände ab. SpaziergängerInnen hören Heil-Hitler-Rufe und beobachten gehisste Hakenkreuzfahnen.
Einen Auftrag der Stadt, sich um die radikale Jugend zu kümmern, haben sie nicht.
Ich denke nach wie vor, dass ihr Gedanken gut mitverurteilt wird von der Gesellschaft. Dass es Respekt macht. Also gerade, es mischt sich niemand ein, weil man Schiss hat vorne, weil sie der gewalttätig auftreten, denke ich, auch immer in der Masse. Und dass darum auch nicht hinterfragt wird.
10.08.1996, Wettingen. Unbekannte besprechen die Kantonsschule Wettingen mit «Ausländer raus» und «Die Schweiz den Schweizern». Unterzeichnet sind die Slogans von einer nationalistischen Front Baden. 17.08.1996, Aarau. Aarauer Stadtpolizisten überprüfen 15 deutsche Rechtsextremisten, die in der Hoffnung angereist waren, dass wie im vergangenen Jahr in der Umgebung von Aarau eine von Schweizer Rechtsextremisten organisierte Grillparty stattfinden werde.
Das ist aber nur eine kleine Auswahl gewesen, die zeigt, dass antifaschistische Arbeit dringend nötig war. Aus dieser anfangs erwähnten Projektwoche ist ein wenig später das Antirassismus und Politkaffee entstanden. Das ist vom Jahr 1996 bis 1998 im Jugendkulturhaus Flösserplatz beheimatet gewesen. Durch einen Cousin ist auch Emma in dieser Gruppe gelandet und ist da eher eine exotische Ausnahme gewesen. denn sie war als einzige von der Gruppe auch ein Mitglied bei der SP und hat zudem noch für Kirche gearbeitet. Das hat nicht ganz ins Klischee von linksautonomen Jugendlichen gepasst. Der Mann hat es aber immer mögen, auf die verschiedenen Arten zu politisieren und hat weder auf Debatten in der parlamentarischen Politik noch auf den Protest auf der Strasse verzichten. Und die Leute von der SP hatten damals definitiv mehr Mühe gehabt, dass sich der Mann auch noch in dem autonomen Umfeld umgetrieben hat, als umgekehrt. Als im September 1996, also das erste Monatsprogramm für das Antirassismus- und Politkaffee vorbereitet worden ist, war auch der Mann dabei gewesen. Auch in den folgenden Monaten war sie immer dabei gewesen und hat geholfen, verschiedene Veranstaltungen im Flösserplatz zu planen und durchzuführen. Das sind oft Vorträge, Diskussionen oder Filmvorführungen gewesen. Neben Rassismus und Rechtsextremismus ist in dieser Zeit vor allem auch das Thema Globalisierung immer wichtiger geworden. In dem Kollektiv rund ums Antirassismus und Politkaffee sind ganz verschiedene Leute aktiv gewesen. Einer von vielen, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben, war ebenso ein Teil der Gruppe gewesen, wie viele jüngere Kanti-SchülerInnen. Emma ist immer wichtig gewesen, dass sich alle ernst genommen fühlen, ganz egal mit welchem Hintergrund und mit wie vielen Erfahrungen sie sich eingebracht haben. Und dass mal etwas schief läuft, hat sowieso irgendwie dazugehört. Sie hat sich damals immer gesagt, nur wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Die Gruppe hat zudem den Anspruch gehabt, untereinander anarchistisch organisiert zu sein und eben nicht die gleichen Fehler zu machen, wie die Gesellschaft macht. Unterschied innerhalb des Kollektivs hat es aber gleich gegeben. Die haben sich aber vor allem auf Erfahrung beruht oder wie viel Zeit sich einzelne Menschen können einbringen konnten. Alle, die zum Beispiel an diverse Vernetzungssitzungen auch in anderen Städten gefahren sind, haben meist einen gewissen Informationsvorsprung gehabt. Das hat aber auch nie zu Problemen geführt, da die Bedürfnisse der einzelnen MitgliederInnen auch ganz unterschiedlich waren. Demma hat es aber sehr geschätzt, dass in dieser Infoladengruppe nicht nur Männer dabei waren. Denn die schüchtige Gruppe Punks, die sie in Aarau gegeben haben, sind halt eben schon sehr männlich dominiert gewesen. Und im Infoladen war es eben nicht so, dass Frauen nur in Anführungszeichen Anhängsel gewesen wären, sondern sie hatten Einfluss und haben das Projekt auch gleichwertig mitgetragen. Die Rolle der Frau war anfangs der 90er Jahre ein grosses Thema. Am 14. Juni 1991 haben hunderttausende Frauen am ersten Frauenstreik teilgenommen.
Geschlossene Türen dagegen um 8 Uhr in Bern. Beim kantonalen Straßenverkehrsamt bleiben die Schalter den ganzen Tag unbedient. Die Mitarbeiterinnen haben offiziell Bildungsurlaub, zum Unverständnis manches Kunden.
Wenig später, um 7:45, werden in St. Gallen Frauen zusammengetrommelt. Erste Station ihrer heutigen Reise mit einem extra gemieteten Demonstrationsbus ist die Textilfirma Rohne. Die Frauen sind zwar zumeist an der Arbeit, aber dem Streikkomitee wird mit Kaffee und Kuchen ein freundlicher Empfang bereitet.
9.55 Uhr im Schulhaus Hohlstraße in Zürich. Nach der großen Pause geht hier keine der Lehrerinnen mehr zurück.
Wenige Straßen weiter haben sich unterdessen die Angestellten der Zürcher Universitätsklinik von Uni und ETH versammelt. Die rund 800 Frauen blockieren während einiger Minuten den Verkehr. Es steht, zumindest für den Moment, alles still, wenn Frau es will.
Vor dem Bundeshaus in Bern versammelten sich gegen 3 Uhr nachmittags Tausende von Frauen. Trotz wiederholter Aufforderung der Polizei, den Bundesplatz zu räumen, blieben sie standhaft.
3:30 in Zürich. Tausende von Frauen ziehen in einem bunten Sternmarsch durch die Straßen und rufen in Sprechchören zur Solidarität und für eine wirkliche Gleichstellung der Frauen auf. Auf dem Helvetierplatz vor dem Volkshaus versammeln sich schließlich rund 15.000 Frauen. In der einen oder anderen Form haben sich nach Schätzungen der Organisatorinnen 500.000 Schweizerinnen in der einen oder anderen Form am Frauenstreik beteiligt.
Es ist die grösste Mobilisierung seit dem Landesstreik 1918. Und viele Frauen haben sich bestärkt darin gefühlt, sich weiter zu organisieren und zu engagieren. So auch die Gruppe Frappoli.
Frappoli setzt sich zum Ziel, unabhängige feministische Frauen in ihren politischen Aktivitäten zu unterstützen. Ihre Art, Politik zu machen, ist eine andere als die übliche Parteipolitik. Frappoli politisiert feministisch, spontan, aufdeckend, kreativ, aufmüpfig, lustvoll, unabhängig.
Oder das Frauenzentrum der Genossenschaft Krone.
Das Frauenzentrum greift wenig beachtete, unverwirklicht gebliebene Anliegen auf, bietet Raum für Utopien. Die offenen Diskussionen in den Arbeitsgruppen oder Vereinsfrauenversammlungen vermitteln Denkanstöße, ermuntern zum Weitermachen oder auch mal ruhen lassen.
Aber zurück zum Antirassismus und Politkaffee. Das Jugendhaus Flössplatz ist einer der wenigen Treffpunkte, die es in Aarau für Jugendliche gab. Deshalb sind auch dort sehr viele unterschiedliche Jugendliche anzutreffen. Am Anfang hat der wöchentliche Betrieb vom Antirassismus und Politkaffee gut funktioniert. Sie haben ihr eigenes Monatsprogramm organisiert, haben diverse ReferentInnen eingeladen und die Veranstaltungen auch in der ganzen Schweiz beworben. Irgendwann ist aber dazu gekommen, dass die Verantwortlichen vom Jugendhaus auch bei ihrem Programm haben mitreden. Das war für sie als Gruppe aber ein klares No-Go gewesen, da sie selbstbestimmt über den Inhalt entscheiden wollten. So hat es dann immer wieder inhaltliche Diskussionen über die Zusammenstellung des Programms gegeben. Für den Mann war es dann schnell klar gewesen, dass das nicht lange gut gehen kann. Und so war sie ziemlich froh gewesen, dass 1998 an der Vorderen Vorstadt 12 eine eigene Ladelokalität hätte bezogen werden können. Das war dann die Zeit des Infoladen Bonbon gewesen. Einer von vielen hat bereits an dieser Adresse gewohnt, einfach im ersten Stock. Als dann der Lebensmittelladen im Erdgeschoss frei geworden ist, hat man sich dazu entschieden, die Räumlichkeiten zu mieten. So hat sich jetzt ein Infoladenbetrieb entwickeln, so wie sie sich alle vorgestellt haben. Es hat in der Regel zweimal pro Woche eine Sitzung gegeben. Dazu natürlich viele Veranstaltungen, Vollkühe ist gekocht worden und am Samstag ist dann die sogenannte Lesothek auch für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Mit einem grossen Schaufenster hat die Gruppe zudem die Möglichkeit gehabt, ihre Anliegen auch PassantInnen mitzuteilen. Dem Mann war aber primär froh gewesen, dass es jetzt wirklich einen Freiraum gegeben hat, wo sie sich ungestört haben austauschen können oder selbstbestimmt über die Rahmenbedingungen zu diskutieren. Und auch wenn die Szene der AktivistInnen überschaubar war, hat es jetzt einen Ort gegeben, um sich gemeinsam zu organisieren. Zudem ist natürlich auch schnell eine wichtige Anlaufstelle für alle SympathisantInnen oder interessierte Menschen aus der Region. Aber auch für AktivistInnen aus anderen Städten wie Zürich oder Basel ist der Infoladen natürlich ein Ort, wo sie gewusst haben, dort können sie hingehen. Der Infoladen hat bei der Vernetzung über die Stadt hinaus eine wichtige Rolle übernommen.
Vom Antirassismus und Politkaffee in Aarau gibt es zu vermelden, das wäre von am nächsten Donnerstag eine Veranstaltung. Das ist Genmais in Oftrigen, ist das Thema. Ein Aktivist vom Aktionskomitee gegen Genmais wird Montagabend erzählen über die Vorgeschichte von dem Widerstand und wie es jetzt weitergehen soll. Die Veranstaltung ist zu Abend am 8. Im Antirassismus- und Politkaffee an der Vorderen Vorstadt 12 in Aarau. Ab der 7. gibt es das Essen, ab dem 8. ist dann Veranstaltung.
Wie erwähnt, haben sich die AktivistInnen in dieser Zeit auch mit anderen Projekten im Kanton immer mehr anfangen vernetzen. Ein wichtiger Ort war natürlich das Autonome Kulturzentrum in Bremgarten. Darum ein kurzer Exkurs.
Anfangs der 90er Jahre gibt es interessanterweise so eine neue Welle, wo man Gebäude besetzt im ganzen Kanton Aargau. Und bei der Kleiderfabrik in Bremgarten, da hat man eine langfristige Lösung gefunden. Es ist eigentlich das älteste autonome Jugendzentrum, Kulturzentrum, wo sich selber finanziert. Das heisst, es werden keine öffentlichen Gelder in Anspruch genommen.
Die Fabrik ist zu einem alternativen Kulturzentrum geworden. Das war der Stadt allerdings ein Dorn im Auge. Sie hatte Bedenken, vor allem wegen der feuerpolizeilichen Vorschriften. Im Januar 1991 sind Bewohner aufgefordert worden, auszuziehen, was sie auch gemacht haben. Sie haben sich daraufhin im Verein Kulturzentrum Bremgarten, kurz KUZE, organisiert und versucht, die Liegenschaft zu mieten. Vergeblich.
Im August 1992 ist der Verein also in der Kleiderfabrik wieder aktiv geworden. Von aussen war keine Lösung zu erwarten gewesen und so hat man selber die Initiativen ergriffen.
Es war das Ideal an diesem Haus, dass es neben dem Konzertkeller noch diverse Atelierräume und eine grosse Werkstatt können haben. Wir haben ein Kino, es hat auch eine Theatergruppe geübt und selber ein Theater aufgeführt. Atelierräume sind es mehrere, also es hat Zobersteine, also es hat im ganzen Haus verteilt eigentlich so Ateliermöglichkeiten. Von uns ist einfach immer der Ansatz, dass wir nicht einzelne Leute in Atelier vermieten, sondern es sollen immer eigentlich für mehrere Leute zugänglich sein, oder für alle. Also es kann sich jemand darum kümmern, es kann jemand darin arbeiten, aber man kann nicht für sich ein Atelier mieten und abschliessen. Es sollte eigentlich das ganze Haus immer für alle zugänglich und benutzbar sein. Das haben wir so als Grundsatz gehabt. Jetzt haben wir das eigentlich als Plattform, wo alles Mögliche laufen kann, wo irgendwie in unseren Rahmen passt.
Mit dem Infonat Bonbon in Aarau heissen sich jetzt die persönlichen, aber auch politischen Beziehungen zwischen Aarau und Bremgarten auch intensivieren. Die Aarauerinnen waren immer wieder froh um die Infrastruktur, die es kurz geboten hat. Die Idee des sogenannten «bunten Block», also einem eigenständigen Block an der 1. Mai-Demo in Aarau, ist so zum Beispiel auch im QZEP das erste Mal besprochen worden. Es war ein guter Ort, um Kontakt zu pflegen oder Infomaterial zu beschaffen. Und so ist Bremgarten für die nächsten Jahre sicherlich der wichtigste Bezugspunkt außerhalb von Aarau für viele Aktivistinnen gewesen. Denn in Aarau selber war Ende 90er Jahre immer weniger los gewesen. Nach und nach sind einige Leute aus Aarau weggezogen und irgendwie ist das Ganze ein bisschen verlaufen. Kurz nach der Jahrtausendwende ist dann auch Schluss gewesen mit dem Infoladen. Die Räumlichkeit ist zum Atelier für Kulturschaffende geworden und die übriggebliebenen Aktivistinnen haben sich neu organisieren. Man muss auch zurückdenken, die Medienwelt war dazumal vor dem Internetzeitalter noch eine ganz andere gewesen. Tonangebend in Aarau war sicherlich das bürgerlich geprägte Aargauer Tagblatt gewesen. Abseits von dem hat es praktisch nichts gegeben, was sich längerfristig hätte etablieren können. So hat es eine längere Zeit den Freien Aargauer oder den Gegendruck gegeben. Die sind aber sehr stark von der SP geprägt. Zudem hat es immer wieder mal Zeitschriften gegeben, die eher aus einer Kunst- und Kulturecke gekommen sind oder auch einzelne Versuche von unabhängigen Monatszeitungen wie Aspekt oder dem Riff. In der ersten Ausgabe vom Aspekt ist gestanden:
Atomkanton, Wasserkanton, Meditationskanton, Kulturkanton. Der Aargau hat viele Etiketten. Die einen verstehen es als Gütesiegel, andere erkennen darin Hohn und Spott. Was den Aargau heute aber politisch am meisten charakterisiert, ist sein Konservativismus. Seine betont bürgerliche Ausrichtung, die bürgerliche Dominanz in der Politik findet ihr Pendant in der bürgerlichen Dominanz der Medien.
Emma und ihre Freundinnen hatten damals aber ebenso ein Bedürfnis gehabt, irgendwie Gehör zu verschaffen. Denn ihre Ansichten sind weder von diesen etablierten noch alternativen Zeitungsprojekten wirklich abgedeckt worden. Sie wollten etwas anderes. Sie wollten ihre eigenen Ansichten und Themen weiter verbreiten. So ist relativ schnell die Idee gekommen, ein eigenes Heft zu machen. Im Frühling 1997 ist dann die erste Ausgabe vom Karnickel entstanden. Einem selbsternannten autonomen Polit-Kampf- und Spassblatt aus dem Rüebliland. In der ersten Ausgabe war das Hauptthema autonome Freiräume und der Häuserkampf in der Schweiz. Es hat Text über die Entstehung des QZEP, über die Wulgrot in Zürich, Grundsatztext sowie auch eine Chronik über die Elgalor-Besetzung in Aarau. Zwischen den verschiedenen Schreiberinnen hat es aber auch kontroverse Meinungen gegeben, wie man im Einleitungstext hat lesen konnte.
Ganz ehrlich gesagt bin ich nicht allzu traurig, dass es zum Beispiel in Aarau kein AJZ gibt. So ein Ding ist immer auch mit viel Arbeit und Ärger verbunden. Neben dem ganzen Stress mit den Behörden, Bullen und der Nachbarschaft werden vielfach andere Sachen unterschätzt. Sich den Arsch aufzureißen für ein Projekt, das dann doch nur zu einem Treffpunkt für ein paar Konsumzombies mutiert, wo Mensch in Ruhe einen Joint rauchen, nach Mitternacht noch ein Bier reinkippen und sich kulturell befriedigen kann. Sich mit Dealerinnen, Dummpunks und anderen Idiotinnen rumzuärgern, gehört leider in vielen autonomen Projekten zum Alltag. Wenn ich mitbekomme, wie viele Leute sich in solchen Projekten verheizen lassen, wie viel Power drauf geht oder wie eine unzufriedene Jugend sich durch ein AJZ besänftigen und kaufen ließ und lässt, wenn ein besetztes Haus zum einzigen politischen Inhalt verkommt, wenn es nur noch darum geht, sich seine kleine heile Welt in diesem Scheißsystem aufzubauen und zu sichern, haben wir dann nicht schon im Voraus verloren? Ich denke, politische Widerstandsarbeit ist auch ohne ein AJZ möglich. Mensch hat mehr Zeit und Power für andere, wichtigere Themen. Vielmehr sollten unsere Träume nicht ein, nicht 10, nicht 100 Häuser, sondern alles sein.
Vom Karnickel hat es dann mehrere Ausgaben gegeben. Die sind jeweils halbjährlich entstanden. Demma hat erzählt, dass der Inhalt dieser Hefte darum so vielfältig ist, weil die Interessen der beteiligten Personen so unterschiedlich waren. Es hat einfach vieles gegeben, was sie dazu mal bewegt haben. Und das haben sie auch in dem Heft verarbeitet. So sind über lokale Themen geschrieben worden, wie das AKW Betznau, über die neue McDonalds-Filiale im Kanton oder auch über die Steuergesetzrevision. Zusätzlich hat man aber auch viele internationale Themen behandelt, wie die Situation in Chiapas, der Konflikt im Kosovo, über SWEF oder auch die WTO. Es hat aber auch Beiträge zum Feminismus, Veganismus, Rechtsextremismus, Gentechnik oder auch einfach ein bisschen Quatsch oder ein Kochrezept gegeben. Im Frühling und Sommer 1998 hat es im QZEP sowie im Infoladen Aarau eine Veranstaltungsreihe gegeben mit Vorträgen und Diskussionen zum Thema Sexismus. So hat es dann auch im Karnickel diverse Artikel zu dem Thema gegeben. Es ist unter anderem ein Artikel über die Männergruppe, die sich damals regelmässig getroffen hat, abgedruckt worden.
Ich glaube auch, durch die Veranstaltungsreihe wurde bei uns die Lust auf mehr geweckt, uns als Männer mit unserem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen und dieses Verhalten kritisch zu hinterfragen.
Was wollt ihr eigentlich mit eurer Männergruppe erreichen?
Wir wollen uns emanzipieren von gesellschaftlichen Vorstellungen und natürlich auch weitere Männer dazu bewegen, in unserer Gruppe mitzumachen. Weiter wollen wir unsere Erfahrungen irgendwann einmal auf Papier verewigen, um so nach außen treten zu können.
Wie sieht es mit den Männern innerhalb eurer Strukturen aus? Also im QZEP oder Antirassismus und Politcafé?
Ich halte nicht davon, wenn wir, die sogenannte Szene, uns immer als etwas Besseres geben. Viele Typen gehen mir eigentlich mit ihrem antipatriarchalen Gehabe ziemlich auf den Wecker, da für mich manchmal eine gewisse Doppelmoral dabei ist. Ich glaube, auch wir Männer in der Szene haben unsere sexistischen Verhaltensmuster. Ich kann dies einfach unter den Tisch fallen lassen und so tun, als wenn der böse US-Imperialismus an allem schuld wäre.
Demma hat das Zeitungsprojekt nicht nur extrem wichtig gefunden, sondern hat auch gemerkt, wie viel Spass er in die Arbeit macht. Es ist daher nicht so erstaunlich, dass er sich wenig später auch beim «Schwarzen Stern» eingebracht hat. Jene Radiosendung bei Kanal K, wo einer von vielen gestartet hat, und auch heute noch immer am ersten Sonntag im Monat läuft.
Tschüss, Schwarze Stern! Das autonome Politmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Schwarze Stern, mehr beleuchten. Was andere allzu gerne in den Schatten stellen. Stay tuned on Channel K.
Da um die Jahrtausendwende viele grosse Gipfelproteste stattgefunden haben die natürlich auch Einzug in die Sendungen gehalten. Das WTO-Treffen in Genf, die jährlichen Treffen vom WEF in Davos oder auch der G8 in Genua.
Alle schauten heute nach Davos. Seit Tagen haben sich Polizei und Sicherheitsleute auf diesen Moment vorbereitet. Angekündigt war eine Großdemonstration gegen das Weltwirtschaftsforum, gegen das Treffen der Mächtigen dieser Welt. Doch es kam nicht dazu.
Bereits in Landquart war heute für die meisten WEF-Gegner Endstation. Die Polizei ließ keine Züge durch und kesselte die Ankommenden ein. Die Stimmung wurde minütlich angespannter. Am Nachmittag kam es zu ersten Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein.
Demma hat aber nicht nur über Ereignisse von nah und fern berichtet, sondern sich auch stets selber eingebracht. Für das springen wir jetzt nochmal ein paar Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1996. In diesem Jahr ist der Saalbau-Umbau, also das heutige Kultur- und Kongresshaus, eröffnet worden. Die Geschichte erinnert sehr stark an die 80er Jahre. Für etablierte Kultur werden Millionen ausgegeben und die Jugend- und Alternativkultur bleibt auf der Strecke. Während also Gäste zu der Eröffnung langsam eingetroffen sind, haben diverse Jugendliche vor dem Gebäude protestiert. Unter anderem heisst es Transparent mit der Aufschrift «25 Millionen für den Saalbau. In diesem Kulturgeldfluss können nicht alle baden» dabei gehabt. Die Gäste, aber auch das Aargauer Tagblatt, haben versucht, den Protest so gut wie es geht zu ignorieren. Das Regionaljournal Aargau Solothurn vom Radio DRS hat hingegen sehr wohl Gehör für die Jugendlichen gehabt. So ist der Oskar Wasser, damaliger Leiter vom Jugendpsychologischen Dienst, in der Sendung zum Wort gekommen. Und er hat ein Plädoyer für Freiraum für Jugendliche gehalten. Die Berichterstattung hat dann hingegen Margauer Tagblatt gar nicht gefallen. Denn bei so einem wichtigen Thema wie der Saalbaueröffnung soll so einer Kritik nicht so viel Platz eingeräumt werden. Die Politik hat dazu mal versucht, Anliegen der Jugendlichen immer wieder zu relativieren. Die Jugend sei wichtig und wir machen ja viel dafür, aber bitte in einem geordneten und geregelten Rahmen. Ein schönes Beispiel dafür war der damalige FDP-Politiker Rudolf Zinniker im Q-Magazin.
Natürlich nehme ich die Jugend ernst. Bis ein neues Jugendhauskonzept steht, sollen die Mittel nur beschränkt werden. Denn wir können nicht Gelder bewilligen, ohne zu wissen, wie sie ausgegeben werden. Ich möchte aber doch betonen, dass immer noch namhafte Mittel für Projekte für die Jugend fließen, sei es ins KIF, an Sportverbände oder an andere Jugendprojekte. Wir müssen die Jugend in der Zukunft in die bereits existierenden Strukturen einbinden.
Der Kampf für Kultur und Freiraum ist bei der Emma aber nicht an erster Stelle gestanden. Nach der erfolglosen Besetzung der Herzogstrasse 1996 war in diesem Bereich eh die Luft draussen. Und es hat sicher auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass man in den darauffolgenden Jahren den eigenen Infoladen hatte und einen Ort, um sich zu treffen und zu organisieren. Durch ihr Engagement in der Infoladenzeit hat sich die Emma mit sehr vielen Personen aus verschiedensten Städten vernetzen. Und wie schon angetönt, ist für viele die Kleiderfabrik in Bremgarten ein wichtiger Treffpunkt gewesen. Einerseits natürlich für Konzerte, aber eben auch für den Austausch mit anderen Aktivistinnen aus dem Kanton, aber auch aus der ganzen Schweiz. An der Sitzung im QZEP ist dann so auch die Idee vom sogenannten bunten Block entstanden. Aktivistinnen aus dem ganzen Kanton haben sich gemeinsam am 1. Mai in Aarewelle getroffen, um einen eigenen antikapitalistischen Block an der offiziellen 1. Mai-Demonstration zu veranstalten. Es hat gezeigt werden, dass es auch im Aargau Leute gibt, die sich klar links von den SP und Gewerkschaften positionieren und auf ihre eigene Art Politik machen. In welchem Jahr es denn der allererste bunte Block wirklich gegeben hat, weiss Emma nicht mehr genau. Aber das könnte so ums Jahr 1998 sein. Und obwohl Emma und Co. optisch ganz gut zum Klischee von der schwarzgekleideten Autonomen gepasst haben, haben sich bewusst methodisch und inhaltlich von anderen Städten unterscheiden. Für lokale Medien ist dann der eigenständige Blog trotz aller Bemühungen der Aktivistinnen noch ein Zeitchen auch in Aarau der schwarze Blog gewesen.
Zahlreich waren die mitgeführten Transparente mit Parolen wie «Arbeit muss sich lohnen» oder im schwarzen Block auch «Angst und Hass macht uns schwach, Solidarität unsere Stärke». Dem schwarzen Block gegenüber reihte sich ein gutes Dutzend Skinheads auf. Ein kleines Handgemenge einzelner Exponenten der beiden Blöcke wurde schon im Ansatz erstickt, in der Folge stellten sich Polizisten zwischen die Fronten. Die Ansprache eines Vertreters der außerparlamentarischen Gruppierung verlief störungsfrei. Die Skinheads, die dem Vernehmen nach aus der Oldner Szene stammen sollten, hörten aufmerksam zu. Ob sie aus den Worten etwas lernen wollten oder Anlass für ein weiteres Handgemenge suchten, sei dahingestellt. In der Folge verzogen sich die Autonomen in den Casinopark, wo sie ihre eigene, weitherum gut hörbare Feier fortsetzen. Von den Skinheads war zu jenem Zeitpunkt nichts mehr zu sehen.
1. Mai 1999 in Aarau. Auch dieses Jahr hat es in Aarau neben dem offiziellen Umzug wieder eine Demo gegeben. Natürlich hat es auch hier dazu ein Flugblatt gegeben.
Für eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Ausgegrenzt wird, wer sich nicht an die von der Gesellschaft aufgestellten Normen anpasst, wer anders zu denken und oder auszusehen wagt. An den Rand gedrängt, wer sich nicht dem stetig wachsenden Konkurrenzkampf stellt oder ihm nicht standhalten kann. Innerhalb der Gesellschaft ist eine Entsolidarisierung zu beobachten. Viele versuchen nach unten zu treten, anstatt das Problem oben zu suchen, denn da können wir ja sowieso nichts verändern. Vor allem die Jungen werden entpolitisiert, mit Street Parade und Markenkleidern zufriedengestellt. Unruhen müssen auf jeden Fall vermieden werden, die saubere Fassade aufrechterhalten. Uns reicht's, wir sind nicht länger ruhig, zusammen können wir verändern. Für ein freies, selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben, gegen Ausgrenzung, für eine solidarische Gesellschaft.
Unabhängig von der Berichterstattung ist der bunte Block über die Jahre auf weit über 100 Personen angewachsen.
Es sind immer wieder auch Leute aus anderen Städten nach Aarau gekommen, weil sie eben gewusst haben, dass in Aarau kreativ und witzig demonstriert wird. Und dass es eben sehr wahrscheinlich nicht zu Krawall kommt, so wie in anderen Städten. Es war aber natürlich auch eine Zeit, in der die AktivistInnen in Aarau eine gewisse Narrenfreiheit genossen haben. Und das haben sie auch ausgenutzt. Demma ist überzeugt, dass der bunte Block für viele um die Jahrtausendwende extrem wichtig war. Sie haben immer ihr eigenes Ding gemacht und Jahr für Jahr hat sich der Weg immer mehr etabliert. Es war auch so, dass es neben Aarau und Bremgarten noch andere Städte gegeben hat, wo es teilweise organisierte Leute gegeben hat. Es hat für eine Zeit zum Beispiel die Antifa Badenbruck gegeben, die V Aargau oder auch das Forum Baden. Die Gruppen sind in den Vorbereitungen wie der Demonstration selber auch immer mit dabei gewesen. So, dass der bunte Block in Aarau für viele Jahre ein fixer Punkt der Aargauer Bewegung war. Gleichzeitig hat um das Jahr 2000 langsam eine Generationsablösung stattgefunden. Viele von den Leuten, die damals noch bei den LKLO dabei waren, haben sich langsam ein bisschen zurückgezogen oder anderen Dingen gewidmet. Als dann der FAK, also der Verein für Alternative Kultur in Aarau, aktiv geworden ist, ist Demma aber immer noch gern vorbeigegangen. Wobei sie dann in der Szene selber nicht mehr wirklich eine aktive Rolle eingenommen hat. Sie hat sich dann dazu mal eher auf ihr Studium oder auch ihre Arbeit konzentriert. Demma hat aber zum Beispiel auch die Moderation übernommen, als die jüngere Generation damals untereinander mal ein bisschen Knatsch gehabt hat. Und sie war auch sonst einfach immer gern solidarisch Aktionen dabei gewesen. So hat sie immer, so gut es gegangen ist, verfolgt, was in Aarau so passiert. Auch wenn für Demma im außerparlamentarischen Bereich die Luft langsam draussen war, ist es für sie im Nachhinein bis dahin sicherlich die kreativste, coolste, spassigste und beste Politzeit für sie gewesen. Und auch wenn man im Nachhinein vielleicht alles ein bisschen verklärt, ist sie trotzdem der Meinung, dass die Jahr wirklich eine gute Zeit war. So hat sich Demma auch darüber gefreut, dass es über Generationen immer weitergegangen ist, dass es immer neue Leute gegeben hat, die in Aarau aktiv waren. Eventuell haben sie oder die ganze Bewegung auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Aarau nicht mehr ganz so trostlos ist, wie es anfangs der 90er Jahre war. Vielleicht wäre die ganze Stadt immer noch in bürgerlicher Hand. Wer weiss schon, wie es wäre, hat sie all diesen Jahren in Aarau keine radikale politische Szene gegeben. Demma ist immer noch in Aarau zuhause. Sie arbeitet bei einer Gewerkschaft und engagiert sich bei der SP. Sie ist aber immer noch interessiert, was links von ihrer Partei in Aarau so passiert. Das war Folge 3 «Bunte Blöcke und Kanickel». Der Podcast basiert auf dem gleichnamigen Buch «Kleinstadtrebellion – Von Aarau aus die Welt verändern». Alle Infos unter kleinstadtrebellion.wordpress.com oder auf Instagram unter kleinstadtrebellion. Vielen Dank an Kanal K fürs Nutzen vom Studio, an Plagöri für den Jingle bzw. im gleichnamigen Track und dem Aaron fürs Einsprechen von der Zitat. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst.